Was los? Der neue Podcast der WZ.
Ihr hört den neuen Podcast der WZ, in dem wir euch sagen, was los ist. Jede Woche filtern wir für euch ein Thema aus der Nachrichtenflut und reden drüber.
Heute wieder mit uns, Sandra und Mimi. Wir sind die Hälfte des Was-Los-Teams. Dazu gehören auch noch Maria und Nora.
Sandra und ich haben uns letzte Woche genauer angesehen, was im Iran passiert. Und heute geht's gleich weiter.
Was los, Mimi?
Was los, Sandra?
Mimi, hast du die Grammys am Wochenende geschaut?
Ich habe es nicht geschaut, aber ich habe so ein bisschen auf Social Media verfolgt, was passiert ist.
Ich habe es jetzt auch nicht durchgeschaut, aber mir die ganzen Gewinner und so angeschaut. Und normalerweise ärgere ich mich oft darüber, wer gewinnt. Aber dieses Jahr war ich urhappy. Olivia Dean hat gewonnen, Turnstyle, FKA Twix.
Bad Bunny,
obviously.
Legende. Aber hast du dann wirklich live gestreamt?
Nein. Okay. Aber ich habe mir sämtliche TikToks darüber angeschaut. Und die Veranstaltung, muss man ja sagen, war dieses Jahr sehr politisch.
Ja, ich habe einiges mitbekommen, gerade Stichwort Eis.
Hast du das auch, Eis, genau, das war ein großes Thema bei den Grammys. Also Billie Eilish und Bad Bunny haben sich ja zum Beispiel unter anderem Kommentare dazu gemacht. Und keine Folge ohne Donald Trump. Hast du es mit Trevor Noah mitbekommen?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Was war da?
Der hat die Veranstaltung nämlich moderiert und bei der Kategorie Song of the Year hat er gesagt, dass jeder Künstler, jede Künstlerin diesen Preis genauso sehr möchte wie Trump Grönland, was Sinn macht, weil jetzt, wo Epstein Island weg ist, braucht er einen neuen Spot, um mit Bill Clinton abzuhängen.
Oh Mann.
Das fand Trump gar nicht geil und hat auf Truth Social...
Auf was?
Ich muss gerade nochmal lesen. Auf seinem Netzwerk Truth Social schon gesagt, dass das fälschlicherweise behauptet wurde und dass das falsch wäre, dass er da Zeit auf Epstein Island verbracht hätte. Und jetzt ist generell das Thema Epstein und die Epstein Files ist ja seit ein paar Jahren ständig Thema, aber gerade auch wieder extrem.
Ja, es kommt echt gefühlt jede Woche, jeden Tag irgendwas Neues raus. Ich habe letztens sogar einen Live-Ticker dazu gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow, es ist wirklich absurd.
Mir bleiben da vor allem immer diese Namen, die auf der Liste stehen oder stehen sollen im Kopf. Also sei es jetzt Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton.
Voll. Ich finde auch, dass die prominenten Namen so am meisten irgendwie vorkommen und dann auch am meisten auf Social Media irgendwie behandelt werden, weil dann Leute so sagen, ah, ist mein Lieblingsstar auch auf dieser Liste, blablabla. Aber voll, ich finde so dieses Ausmaß, was dieses ganze Konstrukt um Epstein eigentlich war, das checkt man nicht so ganz.
Aber um was geht's da eigentlich genau? Was sind die Epstein-Files?
Es ist so, Jeffrey Epstein war ein US-Finanzier und Multimillionär. Er war ein verurteilter Sexualstraftäter. Und im Zentrum stehen Vorwürfe von sexualisierter Gewalt und Menschenhandel, oft gegenüber Minderjährigen. Er starb 2019 in Untersuchungshaft und seitdem werden schrittweise Akten veröffentlicht, die Epstein-Files, über die wir auch heute reden werden. Ich glaube, ein Ding, was wichtig zu sagen ist, in diesem Rahmen, die Kontakte und Namen, die in diesen Akten vorkommen, sind jetzt kein automatischer Schuldbeweis.
Das hört man ja immer wieder, diese Epstein Island, quasi diese Insel in der Karibik, wo ja ein Großteil dieser Vorfälle auch passiert sein sollen. Also das war ja diese private Insel von Epstein. Also da gibt es ja auch ganz viele Fotos und Bilder und Videos, die diese Innenräume von der Villa zeigen. Es gibt ganz viele Fotos mit seiner, vielleicht auch um den Namen kurz zu erwähnen, die Ghislaine Maxwell. Das ist so ein Name, der ständig mit den Epstein-Files immer wieder auftaucht. Die soll ja so seine Hauptkomplizin gewesen sein, auch ja, in den Fällen.
Und halt auch die Person, die einfach viele Frauen, Mädchen
rekrutiert
ja,
haben.
Ja, also gegroomt eigentlich hat.
Was genau steht denn drinnen in diesen Epstein-Files?
Die Inhalte sind unterschiedlich. Es sind E-Mails, Chats, Reise- und Kontaktspuren, Internetkommunikation. Es sind jetzt im Jänner und Februar weitere über 3 Millionen neue Dokumente freigegeben worden. Und das Material zeigt vor allem Muster, nämlich einen systematischen Zugang zu Eliten über Geld, Einladungen, Jobs, Praktika, Visa-Hilfe. Also es ist halt eigentlich Netzwerken.
Vor allem, es sind jetzt 3 Millionen neue Dokumente freigegeben worden, aber es werden ja immer noch extrem viele zurückgehalten. Also der Skandal wirkt irgendwie wie so ein bottomless pit.
Ja, und auch jetzt, also honestly, wir kratzen da jetzt auch an der Oberfläche und wir schauen uns halt ein paar Aspekte davon an. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt in den letzten Tagen auch der Österreich-Bezug stärker rausgekommen ist.
Ja, das habe ich gelesen, dass es da irgendwie einen Wien-Bezug gibt, aber ich habe noch nicht ganz gecheckt, um was es da ging.
Ja, es ist so, dass in den Akten eben Wien mehrfach als Bezugspunkt aufkommt. 2015 hat sich Epstein Immobilien im ersten Bezirk zeigen lassen. Es ist nicht bekannt, dass ein Kauf getätigt wurde. Im März 2019 reiste Epstein nach Wien für ein Treffen im Café Landmann mit einem renommierten österreichischen Mathematikprofessor.
Weiß man da irgendwie mehr, warum ein renommierter Mathematikprofessor oder wer das war?
Es steht überall sehr kryptisch, wahrscheinlich auch aus Gründen. Aber es ist schon vielsagend, wenn eine Person extra dafür anreist. Dann muss es eine gewisse Bedeutung gehabt haben, was auch immer da jetzt passiert ist.
Ja, und dann muss es auch irgendwie Wien oder Österreich eine gewisse Wichtigkeit in diesem ganzen Netzwerk gehabt haben.
In Verbindung mit dem Österreich-Bezug kommt auch immer wieder dieser Think Tank IPI vor. Hast du schon mal was davon gehört?
Noch nie.
IPI steht für International Peace Institute und das ist ein internationaler Think Tank, der eigentlich in New York den Sitz hatte, aber in Wien ein Büro von 2010 bis 2020 hatte.
Okay, das heißt, das Büro gibt es nicht mehr.
Genau, das gibt es nicht mehr.
Vielleicht noch ein kurzer Einwurf, weil Think Tank hört man ja öfter, was das überhaupt ist. Es ist auch ein bisschen wischiwaschi für mich. Also ein Think Tank ist ein Think Tank.
Urschwieriges
Wort. Ist eine Denkfabrik, also so eine Organisation aus Expertengruppen, die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Themen analysieren und erforschen.
Und in dem Fall geht es wahrscheinlich beim IPI um Peace, also um Frieden. Was da im Fokus steht.
Was auch immer.
Vermeintlich. Ja, es sind Geldflüsse belegt, die rund 650.000 US-Dollar betragen.
Von Epstein an?
Aus dem Epstein-Umfeld an das IPI.
Es ist ja auch immer schwierig, da dann genau zu wissen, so für die Öffentlichkeit, was da eigentlich abging. Weil am Ende heißt es immer, alle, die irgendwie Kontakt mit Epstein hatten, man kannte ihn nur beruflich, man kannte sich nur flüchtig. Also es ist extrem schwierig, da dann an die Informationen zu kommen. Vor allem, weil er selber, also Epstein lebt ja auch nicht mehr. Weil obviously sagen diese ganzen Menschen, die da auftauchen, die da irgendwie beteiligt sind, dessen Namen auftauchen oder im Gespräch sind, wir wussten nichts davon. Also wir wussten nichts davon, man kannte ihn nur kurz, man kannte ihn nur flüchtig.
Ich finde auch so spannend, dass es oft dann auch so dieses Totschlagargument ist. Die Person, gerade zum Beispiel bei Prince Andrew, der sagt halt dann im öffentlichen Fernsehen, ich habe ihn nicht gekannt, ich habe nichts damit zu tun. Gleichzeitig siehst du einfach, hast einfach Beweise dafür, dass es aber nicht so ist. Und du hast ja bei Trump genau dasselbe. Und spannend finde ich dann in weiterer Folge nämlich auch, nicht nur, dass es quasi Trump verleugnet oder wer auch immer, sondern auch die Leute, die denen folgen. Es ist dann so, ja, ich weiß gar nicht, ob das gestimmt hat und das ist ja nur, sind ja nur Lügen. Und das finde ich schon irritierend, ehrlicherweise, weil du ja die Opfer hast.
Vor allem auch, wenn du halt gerade in dem Fall Prince Andrew, du hast so viele erdrückende Beweise, aber es ist halt eine Person mit extrem viel Macht, der trotzdem immer wieder beteuert, so er wusste nichts davon. Er wusste nichts, also er hat nichts davon mitbekommen. Obwohl es ja wirklich konkretere Vorwürfe auch bei ihm gibt. Also ich finde, dass das einfach so durchgelassen wird irgendwie. Das geht mir nicht ein.
Es verschiebt das Problem so. Weil dadurch, dass es in der öffentlichen Debatte viel um diese Listen, um die Prominenten, verschwindet das, was den Opfern passiert ist. Und ich finde, das ist ein großes Problem an dieser ganzen Debatte. Und deswegen ist es mir, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen in dem Ganzen, der Kern des Skandals sind eigentlich die Opfer. Und all das, was denen passiert ist. Es ist natürlich irgendwo entscheidend, mit wem er jetzt Kontakt gehabt hat, aber mehr entscheidend ist diese systematische sexuelle Gewalt, die Ausnutzung und die Abhängigkeit, insbesondere mit dem Hinblick darauf, dass es extrem viele Minderjährige waren.
Voll, ich finde das auch vor allem, dass diese ganzen Dokumente, Namen, Bilder geleakt wurden, wo ja auch nicht, also ob das unter Zustimmung der Opfer passiert ist. Da gibt es ja auch ganz viel Kritik. Und ich finde auch, du hast absolut recht, dass irgendwie so der Fokus rutscht von, okay, wie schlimm das eigentlich ist und was den Opfern passiert ist, zu wer steht auf der Liste, welche Namen waren das. Aber ich fühle mich auch schlecht, aber wenn ich das sage, aber ich muss auch sagen, es interessiert mich halt auch, so diese großen Namen interessieren mich auch und wer da auf der Liste war, einfach auch aus dem Grund, weil es ist immer wieder so dieses, was sich Leute mit Macht alles erlauben können. Also das ist für mich genauso wie beim, nicht genauso, aber ähnlich wie beim P. Diddy-Case. Er war so dieses, mit was Leute mit Macht durchkommen. Deswegen ist es so ein Zwiespalt, weil mich interessieren halt, auch wenn ich diese Fotos, ich schaue mir immer alle neuen Epstein-Fotos an. Okay, da ist ein Foto mit Naomi Campbell, was sie da auch involviert. Dann wieder ein Bild mit, also mich interessiert, es ist ein gewisses Interesse bei mir schon noch da. Und dann eben gleichzeitig ist es halt arg, wie sehr auf die Opfer und auf deren Datenschutz und Opferschutz geschissen wird.
Also ich will nicht wissen, was da alles nicht drin steht. Da wird noch so viel im Hintergrund passiert sein, weil ich glaube, so weit werden die ja gedacht haben, dass sie jetzt auch nicht alles niedergeschrieben haben und irgendwie festgehalten haben oder beziehungsweise das halt einfach auch vernichtet haben. Aber wenn du dir jetzt auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, diese Fotos anschaust von dieser Insel, von diesen Pseudogynäkologie-Stühlen, von diesen Duschen, wo du einfach checkst, okay, die wurden schon für einen gewissen Sinn und Zweck gestaltet. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
Was ich mir halt auch denke bei diesen ganzen Bildern, die zum Beispiel auftauchen, wie sicher die sich gefühlt haben müssen. Ich meine, dass du so schamlos, es gibt ja dieses bekannte Foto unter anderem von einem, es schaut sehr nach einem Frauenfuß aus und darauf steht ein Zitat aus dem Buch Lolita von Wladimir Nabokov. In dem Buch geht es um die Beziehung von einem minderjährigen Mädchen zu einem deutlich, deutlich älteren Mann.
Sagt halt einfach auch und viel das ist schon, aus, oder?
Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Ja, dieses Lolita-Ding, das fand ich auch, da kriege ich, ja, wie du sagst, Gänsehaut. Das ist halt, es sagt halt einfach auch was aus.
Ja, und ich glaube auch, warum Menschen so interessiert sind oder warum wir gesellschaftlich an diesen Epstein-Files, auch popkulturell, ich meine, es gibt auf, man braucht einmal in TikTok eingeben, Epstein-Files und du kriegst 50.000 Millionen Videos dazu. Ist halt auch gerade, weil man erstens das Gefühl hat, finde ich, dass extrem viel zurückgehalten wird von der Information. Also oder die Informationen, die es gibt, ist, auch über Epsteins Leben ist einfach so viel nicht bekannt und so viel nicht klar, dass man da erst recht irgendwas reininterpretiert. Okay, die müssen da, die, aber da muss irgendwas versteckt werden. Und dann zusätzlich noch diese ganzen großen Namen, die da draufstehen. Ich meine, es gibt die wildesten Verschwörungstheorien rund um diesen Epstein-Fall. Also ich habe auch gelesen, dass er ein israelischer Agent gewesen sein soll. Seine Todesursache wird immer wieder hinterfragt, ob das wirklich so abgelaufen ist. Ich glaube, das macht es halt nochmal.
Man hat das Gefühl, es ist genau Skandal, das, oder? Also das macht halt eben auch dadurch, dass es einfach Leerstellen gibt, macht das natürlich einfach Raum für Interpretation. Aber ich finde ehrlicherweise, alles, was wir einfach jetzt schon wissen, ist doch einfach schon, also das ist doch schlimm genug. Es wurden ja lang Files nicht veröffentlicht, weil sie vermeintlich die Opfer schützen sollten. Und jetzt im Februar, vor ein paar Tagen, hat das US-Justizministerium nach eigenen Angaben tausende Dokumente und Medien aus aktuellen Veröffentlichungen von den Ermittlungsakten wieder zurückgezogen, weil bei der Aktenveröffentlichung teils unzureichend geschwärzt oder anonymisiert wurde und dadurch persönliche Fotos und Daten der Opfer veröffentlicht worden sind. Da geht es um circa 100 Opfer, die betroffen sein sollen. Und was daraus folgt, ist alles andere als Opferschutz. Nämlich bekommen die Drohungen, teilweise sogar Todesdrohungen. Es gibt
die Opfer.
Es gibt eben dadurch akute Sicherheitsrisiken. Und deswegen hat das Justizministerium diese Dokumente wieder zurückgezogen.
Doch, es gibt ja auch eine Frau, die auch ein Buch darüber geschrieben hat. Ich glaube, ihr Name ist vor allem viel in Verbindung mit Prince Andrew gefallen, die das Buch Nobody's Girl darüber geschrieben hat, über ihren Leidensweg. Und die ist im April 2025 mit 41 Jahren vermeintlich, also die Familie hat das bestätigt, durch Suizid gestorben.
Ich will nicht wissen, wie es der ergangen ist und was das für ein Druck sein muss, überhaupt wenn du dann eben auch noch, weiß ich nicht, gegaslightet wirst, die Leute, die sagen, du, alles, was du erzählst, sind Lügen. Ich meine, das muss, also weißt du, was ich meine? Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich finde es ganz schlimm und ich finde wichtig, dass wir drüber reden. Wie gesagt, es ist ein extrem schwieriger Fall, es ist ein extrem komplexer Fall. All das, was wir sagen, ist ein fitzi-fitzi kleines Stück davon. Das Wichtigste ist am Ende, dass dieser Epstein-Skandal für sexualisierte Gewalt steht, in gewisser Weise auch für ein Systemversagen, dass diese Gewalt insbesondere, muss ich immer wieder sagen, gegenüber Minderjährigen ermöglicht hat, die ja auch in extrem prekären Situationen sind und da gegroomt etc. wurden. Also das ist ja ein ganzes System. Es ist wichtig, nochmal zu sagen, nur weil eine Person vorkommt, heißt das nicht, dass es automatisch eine Straftat ist. es zeigt halt, dass sie in gewisser Weise mit dem Ganzen in Kontakt steht. Und gerade auch mit diesem Österreich-Bezug, wo jetzt eben rausgekommen ist, dass Epstein auch in Österreich war und sich da auch Immobilien angeschaut hat, zeigt das nochmal mehr, wie groß dieses Netzwerk ist. Und dass es auch uns in Österreich was angeht. Weil oft ist es so, ja, das ist in Amerika, ja, das ist ja klar, das passiert dort und Ding. Und dann denke ich mir so, nein, ich glaube, man braucht gar nicht so weit schauen, um solche Machtasymmetrien und Ausnutzungen von Gewalt zu sehen.
Wir verlinken euch in den Shownotes auch noch ein paar Artikel, die den Fall chronologisch aufarbeiten und mehr Informationen dazu. Mimi, wir haben ja unsere neue Rubrik Feed Me.
Ja.
In denen wir aktuelle Food Trends, Food Hypes, die so auf Social Media kursieren, danke, besprechen. Und ich habe dir den neuen Food Trend der Gen Z mitgebracht.
Let's fetch.
Algorithmus.
What the fuck?
What the fuck?
Dosenfisch.
Wie Dosenfisch?
Ja, richtig gehört. Dosenfisch.
Was für Dosenfisch? Thunfisch?
Sardinen im Speziellen.
Okay.
Sind gerade laut TikTok, laut Social Media der Hype bei der Gen Z. Eigentlich, da muss man auch ein bisschen zurückgehen, weil es hat alles angefangen mit diesen Sardinen Girls Sommer 2024. Also auf
das
TikTok.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Wirklich?
Nein,
doch,
gar nicht.
Ich kann mich noch voll erinnern, weil es gab auf einmal Sardinen-Merch, also so Handtaschen oder Sardinen-T-Shirts.
Und hat sich so kleine Döschen, wo
genau,
so, ach
so diese Sardinen-Ästhetik.
Diese Ästhetik, oder? Ja, mhm. Entschuldige.
Das war auch so ein bisschen dieser, so ein Fashion-Statement und es ist auch im Sommer aufgekommen, wo halt dieser, ja, mediterrane Lifestyle sehr aromatisiert worden ist. Dieses einfache Leben.
Dolce Vita oder was?
Einfaches Essen, genau. Dolce Vita. Und jetzt hat sich auch die Health-Community drauf gestürzt auf den Sardinen-Trend.
Erzähl mir alles.
Kurzer Crash-Kurs. Ein Begriff, der immer wieder fällt, ist dieses Looks-Maxing. Also das ist so ein neuer Trend auf Social Media, wo junge Leute, junge Männer, junge Frauen versuchen ihr Aussehen möglichst, ja, perfekt zu optimieren. Also das ist von Skincare-Routines bis Gym-Obsessions und jetzt auch durch Sardinen.
Haben jetzt Sardinen auch Beauty-Ansprüche, die sie nicht erfüllen können, oder wie schaut's aus?
Mimi, Sardinen, wahres Wundermittel, nämlich für die Gym-People. Sie haben pro Dose extrem viel Protein, reich an Omega-3-Fettsäuren, Low Carb und auch für die Glass-Skin-Girlies und Boys wahrscheinlich auch. Vitamin D ist drinnen, Kollagen für Haut, Haare, Nägel.
Hab nicht mehr.
Und deswegen sind Sardinen jetzt so ein bisschen der It-Girl-Snack geworden. Also ich sehe überall auf TikTok auch im Zusammenhang mit dem Girl-Dinner dieses Sardinen-Snack-Plates, also so mit Crackern, Avocado, Zitrone, Chili-Flakes, Mayo. Oder auch so ja, dieses Gorgeous Girls Eat Sardinen.
Ist im Endeffekt nur eine Jause, gell? Sag ich
ist nur eine Jause, aber es ist auch, man sagt ein bisschen so dieser kleine alltägliche Luxus für die Gen Z.
Ich finde es extrem spannend, weil weißt du, was ich mit Sardinen halt in Verbindung setze? Also eigentlich ein günstiges, cheapes, zugängliches Essen, nämlich alles andere als das Luxus und Look-Maxing.
Voll für mich auch, aber es ist glaube ich auch dieses so, weil eigentlich Fisch und mit diesen Health-Benefits hat es ja so, also spielt es halt sehr an diesen Wellness-Trend hinein. Und we live in times of recession.
It shows.
Da kann man sich halt auch so, oder romantisiert man dann vielleicht auch diese Diener als so ein Hyper-Luxus-Produkt. Ich muss sagen, ich
bist schon am Trend?
Checke.
Ja, checkst du?
Ja, ich checke.
Hast schon einen Sardinen-Girl-Diener
gegessen? Ich habe ja erst vor kurzem wieder angefangen, dass ich hier und da mal Fisch esse, nachdem ich 10 Jahre nicht gemacht habe. Hör aber vielleicht auch wieder auf, also ich bin gerade im Struggle mit mir selber. Aber wenn ich die Videos sehe, mich gustern Sardinen schon sehr seit ein paar Tagen. Bist du so mit Crackern und...
Ja, ich finde schon geil. Ich verstehe es auch. Ich bin prinzipiell, ich mag auch Thunfisch in der Dose sehr gerne. Also ich finde, Dosenessen ist irgendwie lustig, so.
Nicht lustig für die Tiere meistens.
Für die natürlich am wenigsten. Also deswegen, ja, um die Sardinen. Ich sehe nämlich jetzt gerade vor mir so ein kleines Bild von so einer kleinen Sardine. Schaut schon noch lieber.
So wie bei SpongeBob, die kleinen Sardine.
Ja, ja. Ich finde
ja,
es sehr spannend.
Voll, es ist, glaube ich, auch nochmal dieser extreme Hype zurzeit. Also ein Symptom davon, von diesem Wellness-Trend und diesem Health-Trend und Gesundsein und.
Aber gleichzeitig auch halt von der Rezession, so. Das finde ich schon, das finde ja. Also.
Man muss sich halt ein bisschen romantisieren.
Dass man nicht so viel
auch
Geld hat.
Auch die kleinen
hat.
Dinge im Leben, ja.
Ja, spannend. Danke dafür. ich habe eine kleine, vielleicht jetzt nicht explizit Feed, aber es kommt quasi auch in den Körper durch den Mund. Was mir auffällt, ist, dass alkoholfreie Getränke, nämlich auch so in Anlehnung an alkoholische Getränke, wieder mehr am Start sind. Sieht man auch durch österreichische Wassermarken, die dahingehend neue Produkte entwickeln. Und ich habe das jetzt letztens mal gekostet.
Und?
Ist geil.
Es ist ja auch, macht ja auch Sinn gerade vorher. Ich glaube, ich muss sagen, bei mir im Freundeskreis haben sehr viele Dry January gemacht. Ich habe es theoretisch, aber ich habe im Urlaub halt, dann war ich so, okay, na.
Aber Thailand ist nicht Dry January.
No Dry January in Thailand. Aber es haben ganz viele bei mir gemacht und man will ja dann trotzdem irgendwie was unternehmen. Und das ist mir auch schon aufgefallen, dass es extrem viele mittlerweile alkoholfreie Alternativen gibt. Was ich eine gute Sache finde.
Ich finde es auch wichtig und gut. Und gerade in einem Land wie unseren, wo einfach Alkoholkonsum so extrem normalisiert ist, finde ich cool, wenn es einfach Alternativen gibt. Und wenn man dann einfach auch sagen kann, na, du, halt keinen Bock auf Alkohol.
Voll. Und ich liebe auch einfach Spaßgetränke. Und ja. Ich finde es dann schade, wenn das Einzige auf der Karte wäre Soda Zitronen.
Ja.
Sondern ich will auch einen fancy, funny Cocktail trinken.
Ja. Und nämlich trotzdem diesen Cocktail-Vibe haben.
Genau, das.
Also ich bin gespannt. Ich lege mein Auge darauf. Ich glaube, da wird noch einiges passieren.
Ja, und das spielt eigentlich auch wieder sehr in diesen Wellness-Gesundheitstrend ein. Also zieht sich irgendwie durch.
Der Kreis,
dass Leute auch weniger Alkohol trinken. Wir kommen zum Speed-Dating.
Rubrik Speed-Dating.
Mimi, darf ich anfangen?
Go ahead.
Was ist eine Sache, bei der du vorgegeben hast, sie zu mögen, sei es jetzt vor einem Crush oder Partnerin, bliblablub, die du eigentlich hast?
Oh mein Gott. Weißt du, was mir als erstes einfällt?
Film, Serie, irgendwas, Essen.
Muss es aktuell sein, dass ich es, oder in der Vergangenheit?
Na, Vergangenheit. Also, wie du magst.
Okay, Disclaimer. Als ich 13 war, war ich in meiner kleinen Rebellinnenphase und du musst wissen, ich bin sehr katholisch erzogen worden. Und deswegen war es für mich extrem naheliegend, dass ich mich einfach extrem in einen Satanisten verliebt habe.
As you do.
Ja, as one does. Ich habe dann angefangen, so Metal zu hören, so richtig grauslichen Death Metal. Also no shade, das ist halt nicht so mein Vibe. Und dann auch so diese satanische Bibel zu lesen. Die habe ich dann so ganz provokant in meinem Zimmer liegen lassen, dass sie meine Mama sieht und Schuck ist, das bist du deppert, das war whole Stick einfach, das war ein...
Ich lieb's.
Dafür hätte ich einen Oscar kriegen sollen.
Du pick me. Oh, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte so, jetzt kommt irgendwie, ja okay, ich habe so getan, als ob ich Herr der Ringe mag. Okay, Mimi, what kind of person are you? Wie früh bist du am Flughafen vor deinem Flug? Bist du so die Last-Minute-Maus oder
gar
drei
nicht,
Stunden
gar nicht,
vorher?
Nein, gar nicht. Ich bin früh genug da, weil... Ich finde Fliegen ganz schlimm. So Fliegen an sich in der Luft sein finde ich geil. Aber dieses Rundherum, Alter. Ich wünschte, ich hätte so viel Geld, dass ich entweder einen Privatjet hätte oder einfach mir, weiß ich nicht, so Fastlane, weiß ich nicht, Ticket kaufen könnte. Ich finde das ganz schlimm, wenn du so urlang auf alles warten musst und dann musst du checken und dann musst du das und dann musst du Sicherheitskontrolle. Ich finde das furchtbar. Deswegen bin ich immer sehr früh da. Ich würde sagen, jetzt nicht 5 Stunden vorher, aber halt einfach so, weiß ich nicht, was, 3 Stunden internationaler Flug oder irgendwie so.
Das ist schon sehr früh.
Ja, weil ich mein Leben sonst nicht dazu.
Check ich auch, dann kannst du nachgemütlich chillen, wenn du durch dem Security-Check-in bist.
Ja, soweit ich halt chillen kann am Flug.
Ja, würde ich mir auch vornehmen.
Ist das bei dir nicht so, gell, Sandra?
Nächste Frage. Was wäre dein Gericht, dein Signature-Dish, das du kochen würdest, um Gordon Ramsay zu beeindrucken?
Ich habe null Ambitionen, Gordon Ramsay mit meinem Essen zu beeindrucken. Aber wenn wir dieses Gedankenspiel durchgehen, ich kann ein gutes Zitronenrisotto. Und ich finde, das Yum. Ist so ein Gericht, weißt du, so Risotto ist dann schon so... Halbe Gourmet-Küche.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es nicht so aufwendig, ja. Aber es ist extrem impressive.
Ja. Es ist so, oh mein Gott, ich kann Risotto kochen.
Es ist wie wenn ich pochierte Eier mache, bin ich auch ein Slay.
Voll. Also ich würde sagen das. Okay, Sandra, bist du ein Tag- oder ein Nachtmensch?
Boah, gute Frage. Das habe ich letztens auch schon gestellt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin beides, aber eher Nachtmensch. So im Sinne von, ich brauche in der Früh meine Zeit. Also so manchmal auch, wenn ich aufwache, ist es erst, in WG-Zeiten war das vor allem mein Ding, so lass mich mal kurz meinen Kaffee mal aufwachen, mal ankommen. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich habe am Abend hin nochmal so einen richtigen Energy-Boost.
Danke. Ich muss auch sagen, also so in der Früh im Büro strahlst du jetzt auch nicht die Energy aus, dass man sich unbedingt jetzt sofort ansprechen sollte. Nicht shady, aber einfach so, du brauchst halt ein bisschen zum Hochfahren, ist ja okay.
Ich muss der erste Kaffee schon mal, aber manchmal kann ich auch, ich wache ja extrem früh auf, das ist so das Paradoxe für mich. Also so ausschlafen und so tue ich mir extrem schwer.
Was ist früh für dich?
Boah, auch am Wochenende, ich bin immer so um 8 schon munter.
Okay, ja.
Unter der Arbeitszeit vielleicht sogar noch früher. Aber ich habe das Gefühl, ich bin schon sehr ein Abendmensch. Da kommt bei mir nochmal so ein richtiger Energy Boost. Deswegen auch kriminell, finde ich immer, habe ich schon gesagt, das mit den Schulzeiten.
Ja, so, da denke ich auch so oft drüber.
Das ist biologisch bewiesen, dass es Nacht und Früh Kinder gibt. Ja.
Es ist biologisch bewiesen, dass es einfach deppert ist.
Ja.
Okay, was ist deine Comfort-Serie?
Boah, da fallen mir zwei instant ein. Einmal New Girl.
Spannend.
New Girl kann ich so, erstens sind die Folgen extrem kurz. Das war auch so eine Serie, die wir halt früher in der WG extrem oft geschaut haben. Und das kann ich einfach so laufen lassen. Und es gibt mir instant so, ich finde es immer noch lustig. Ich finde immer noch, ich liebe die Characters da drinnen.
Ja.
Ich kenne jede Folge auswendig. Das ist so absolute Comfort-Serie. Und mittlerweile weniger, aber ich habe halt immer noch alle Staffeln auf DVD, merke mittendrin.
Ah,
ist auch yes, no, maybe.
Ist ja, auch richtig gut gealtert. Was
ist auch so, das ist so eine Serie, da bin ich heimkommen nach der Schule. Und dann
Erstmal Fernseher aufdrehen. Ja, Fühler. Ja, und es ist wirklich, und das ist ja bei nicht vielen Serien so, wenn du quasi jetzt wirklich von, wann ist die rausgekommen, 20 Jahren oder so, schaust, die ist wirklich gut gealtert, kann man auch immer schauen, ist immer noch extrem funny.
Ich finde es auch immer noch lustig.
Es ist richtig.
Auch Scrubs für dich. Generell so viele dieser Serien, die ich früher nach der Schulzeit.
Ja.
Das war sowieso die geilste Tagesroutine. Kommst heim von der Schule, auf die Couch, Fernseher.
manchmal vermisse ich lineares Fernsehen, sage ich dir ehrlich.
Ich voll. Shopping Queen. Ich habe jeden Tag Shopping Queen geschaut in Schulzeiten. Ich dachte immer, ich werde mich da bewerben.
Ich finde, du solltest.
Immer noch? Ist das noch ein Thing?
Gibt's sicher noch. Ich ziehe noch.
Das wäre schon lustig.
Ruf mal Guido Maria Kretschmann an.
Bist du meine Begleitung?
Ja.
Passt.
Letzte Frage. Du hast ja ein paar Tattoos, Tattüchen,
ja.
Kleine Tattüchen, würde ich so sagen. Was hättest du gerne als nächstes?
Ich habe ja keins von meinen Tattoos, ich habe ein Schmetterling, ich wollte gerade sagen, ist so ein richtiges Motiv. Aber ich muss sagen, ich bin nie quasi mit einer Idee zum Tätowieren gegangen, sondern ich habe mir immer von den Künstlern einfach ein Flash ausgesucht und ich mag das auch ganz gern, weil ich glaube, wenn ich mir dann sowas überlegen würde, weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz schön, so ein ist für mich wie so ein Kunstwerk von einem Künstler, was ich habe.
Also so mehr einfach Vibe, oder?
Das klingt so.
Na, ist so, oder?
Ja.
Also ich meine, das ist ja gar nicht despektierlich, ist ja okay. Ich finde.
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich noch mehr Tattoos mache, halt so kleine, aber ich habe jetzt keine feste Idee im Kopf.
Checker. Bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Das heißt, diese Frage ist mir eigentlich nicht beantwortet. Danke dafür, Sandra. Gerne. Ja, Sandra.
Liebe ZuhörerInnen.
Liebe ZuhörerInnen.
Danke fürs Zuhören. Warte.
Wir haben noch eine wichtige Verlautbarung, die wir fast vergessen haben.
Ding, 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 ding. Lauscher aufsperren. Ihr könnt nämlich uns live erleben. Wir sind nämlich zu Gast bei der Podcast-Nacht in Wien von Missing Link Media. Wann ist die, Mimi?
Die ist am 25.02.2026, also ganz bald.
Und wann sind wir dran?
Wir sind um 18 Uhr dran. Wir eröffnen das Ganze. Deswegen, wir hauen euch den Link in die Shownotes. Ihr kommt so am besten hin, packt eure 5 Friends ein und dann reden wir nachher noch miteinander, hätte ich gesagt.
Das wird ganz wundervoll.
Dann machen wir ein kollektives Speed-Dating.
Ich freue mich.
Ich freue mich sehr drauf.
Wie immer, kommentiert gern, folgt unserem Podcast gern, hört die alten Folgen nochmal durch.
Schreibt uns auch gern Fragen, Anmerkungen etc. Wir freuen
uns. Was so durch den Kopf geht.
Wir freuen uns drüber. Wir sehen uns irgendwann, Sandra. Es war mein Volksfest.
Mir auch. Baba. Baba. Tschüssi.